Magnificenz, sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Akademie, liebe Gäste, zunächst mal ganz herzlichen Dank dafür, dass ich hier sprechen darf, für die nette Einleitung. Ich habe ganz viele Punkte, wo ich gut anknüpfen kann. Das gilt von den Güterzügen, Herr von Thaden, bis hin zu der Wichtigkeit der Arbeitswelt. Vielleicht zwei kleine Korrekturen. Erstens, ich bin Mitglied wie alle 39 Professoren des ZI der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Das ist Heidelberg hat ja, und wir finden das auch gut, so zwei medizinische Vollfakultäten, eine in Mannheim und eine in Heidelberg. Und die ZI-Professoren sind Mitglieder der Fakultät, ebenso wie die ungefähr 400 ZI-Wissenschaftler Mitglieder der Universität Heidelberg über diesen Mechanismus sind. Das Zweite vielleicht nochmal zum antiquierten Namen. Mir gefällt der Name, muss ich sagen, hat er immer. Seele, Psyche, das ist eigentlich dasselbe Wort, Psyche, die Nächtige. Alle moderneren, in Anführungsstrichen, Übersetzungen, geistig, mental, greifen da so ein bisschen kürzer. Die US-Äquivalente heißen National Institute of Mental Health, die europäischen durchaus Central Institute of Mental Health. Insofern hätten wir eher den Wunsch, vielleicht das Zentral durch National zu ersetzen, irgendwann mal als die Seele. Mit diesen Vorbemerkungen zu meinem Thema. Ich freue mich, dass ich Ihnen was erzählen darf über Forschung des ZI und meiner Gruppe zum Thema psychische Gesundheit in modernen Lebenswelten. Ich will vielleicht motivieren, warum dieses Thema überhaupt von Interesse ist. Hier mal ein paar Daten zur Krankheitslast, Burden of Disease. Dafür gibt es ein akzeptiertes Maß. Das sind die sogenannten Disability Adjusted Life Years. Das bedeutet im Prinzip, wie viele Jahre gesunder Lebenszeit gehen durch eine Erkrankung verloren. Wenn man hier neue Daten aus Nature letztes Jahr mal guckt, dann sehen wir, dass allein die Depressionen über 65 Millionen Jahre gesunde Lebenszeit pro Jahr vernichten. Damit mit Abstand der größte solche chronische Krankheitsfaktor in der Weltgesundheit überhaupt. Kosten, von der Seite kann man sich das auch mal angucken, das sind aktuelle Kosten in Europa. Krankheitslast, hier auch wieder, wenn man nur die Depressionen sich anguckt, sehen wir über 110.000 Millionen Euro, über 110 Milliarden Euro, also rettungsschirmartige Dimensionen, die hier pro Jahr allein durch die Depression vernichtet werden, gefolgt von den Demenzen, Psychosen. Sie müssen ziemlich weit gucken, bis Sie die erste Erkrankung sehen, die hier so im engeren Sinne somatisch ist, hier Schlaganfall. Das sind enorme Zahlen. Wenn man diese Zahlen zusammennimmt, dafür habe ich keine ganz aktuellen Zahlen, aber 2007 war es noch so, dass diese Krankheitslast und diese Kosten zusammen fast so viel sind wie die aller körperlichen Erkrankungen zusammengenommen. Krebs und Herz-Kreislauf und all diese Dinge zusammengenommen, was die Schwere und Häufigkeit einerseits reflektiert und andererseits die Tatsache, dass es die psychischen Erkrankungen sind, die die arbeitende und jüngere Bevölkerung betreffen. Alle Erkrankungen, die die Politiker häufig im Blick haben, aus einer Mortalitätsperspektive, Krebs, Herz-Kreislauf, all diese Dinge, sie bringen einen im Alter um. Aber die psychischen Erkrankungen sind die, die tatsächlich die arbeitende Bevölkerung betreffen und dadurch diesen immensen wirtschaftlichen Schaden verursachen. Wenn Sie sich hier nur noch mal die Depressionen angucken, eigentlich nur eine Minderzahl, 40 Milliarden, auch eine große Zahl, aber trotzdem ist direkt oder indirekt dem Medizinischen zuzuschreiben, der ganz große Mehrheit ist Abwesenheit von der Arbeit, Presenteeism, ich bin bei der Arbeit, leiste dort aber nichts, weil ich depressiv bin, also diese indirekten Kosten, die dadurch entstehen. Immense Summen, die hier verloren gehen als Ausdruck der Wichtigkeit, denke ich, des Problems. Und das Problem wird dann nochmal interessanter und auch ein Stück weit drängender, wenn wir sehen, dass manche dieser Erkrankungen zunehmen. Psychische Störungen sind insgesamt sehr häufig. Im Schnitt hat jeder Bundesbürger eine Chance von 40% im Leben einmal an einer behandlungsbedürftigen psychischen Störung zu leiden. Manche dieser Erkrankungen nehmen auch zu. Die Depressionen insbesondere scheinen doch deutlich zuzunehmen, auch wenn man Faktoren wie sind diese Erkrankungen häufiger diagnostiziert, wird die Schwelle geringer, nimmt das Stigma ab, rausrechnet, sehen wir doch eine Zunahme. Und wenn wir sowas sehen, dann denken wir ein Stück weit an die Umwelt. Wir können eine rasche Zunahme einer häufigen Erkrankung schlecht durch genetische oder andere biologische Faktoren erklären. Wir müssen uns dann fragen, was ändert sich in der Umwelt? Und deshalb auch mein Thema, was ändert sich in der modernen Lebenswelt, dass etwas mit einem so raschen Anstieg schwerer Erkrankungen zu tun haben könnte. Ich will zwei Faktoren in den Mittelpunkt stellen. Das eine Stress. Stress ist ja ein viel beforschter Zustand, der uns in die Lage setzt, mit außergewöhnlichen Belastungen umzugehen. Stress hat was zu tun, unter anderem mit bestimmten Gruppen von Hormonen, die von der Nebenniere ausgeschüttet werden, stark reguliert sind vom Gehirn. Auf diese Regulation kommen wir nachher nochmal zu sprechen, aber für diese Diskussion reicht es einfach, denke ich, zu wissen, dass Stress eine Hirn ausgelöst, aber dann zum Teil auch hormonal in den ganzen Körper sich vermittelnde Reaktion ist, die was mit der Adaptation auf besondere Belastung zu tun hat, dann aber dysfunktional sein kann, wenn wir dieser Umweltsituation, dieser Belastung nicht adäquat entgegentreten können. Und der zweite Kontext, in den ich die Sache stellen möchte, ist das der sozialen Umwelt. Das ist ein bisschen kompliziertes und vielleicht fürchte ich auch schlecht zu lesen, ist dir, das tut mir leid. Aber gucken Sie sich mal an, Sie sparen sich damit mindestens 5 Jahre Apothekenrundschau. Das ist eine sehr, finde ich, nützliche Meta-Analyse, wo man mal geguckt hat, was wirkt denn eigentlich von lauter Dingen, von denen wir akzeptiert haben, dass sie medizinisch wichtig sind, was wirkt eigentlich wirklich lebensverlängernd? Wenn man hier mal so guckt, beispielsweise bin ich dick oder bin ich dünn, hat einen Effekt hier, das ist ein signifikanter Effekt, aber dieser Effekt ist ziemlich gering. Ja, das sind Effektstärken, das hat 0,2, das sind in der Terminologie der Effektstärken durchaus moderater Effekt. Bewege ich mich oder bewege ich mich nicht? Mache ich Sport? Das macht auch Sinn, aber auch nicht so super viel. Höre ich auf zu rauchen? Da bin ich schon besser, dann bin ich schon bei einem größeren Effekt. Höre ich auf zu trinken? Wiederum deutlich geringerer Effekt. Also all diese Dinge haben einen Effekt. Aber was mit Abstand, und zwar mit weitem Abstand, den größten Effekt hat auf die Lebensverlängerung, ist ein supportives soziales Netzwerk. Ja, also habe ich überhaupt soziale Beziehungen? Sind diese sozialen Beziehungen reichhaltig? Und sind diese sozialen Beziehungen für mich unterstützend? Das ist mit weitem Abstand der bestvalidierte Effekt für die Verlängerung der Lebenszeit und damit dürfen wir unterstellen, auch für die Förderung der Gesundheit. Wenn man das zusammennimmt, haben wir also jetzt die Aufgabe zu versuchen zu verstehen, wie ein solcher Einfluss der modernen Lebenswelten auf ein so komplexes Krankheitsbild, das habe ich hier mal so ein Bild hier, das soll komplex bedeuten, wie die Depression oder auch wie Psychosen hat. Und ein vernünftiger Weg, ein Weg, den wir im ZI gerne gehen, ist zu versuchen, zu denjenigen Faktoren zurückzugehen, von denen wir wissen, dass sie für die Erkrankung kausal sind. Es gibt ganz viele Faktoren, die mit einer Erkrankung was zu tun haben. Ich nehme Medikamente, ich habe eine andere soziale Trajektorie und so weiter, ich rauche. Aber alle diese Faktoren sind ein Stück weit korrelativ. Wir wissen aber auch Faktoren, von denen wir wissen, sind kausal. Und dazu gehören einerseits genetische Faktoren. Genetische Faktoren spielen bei psychiatrischen Störungen in sehr unterschiedlichem Ausmaß eine Rolle, aber wir können dieses Ausmaß selber durch Zwillingsuntersuchungen ganz gut abschätzen. Es variiert von 40% genetischer Anteil bei Erkrankungen wie Depressionen bis hin zu 80%, 85%, 90% genetischer Anteil bei Erkrankungen wie Schizophrenie, bipolarer Störung, auch Autismus. Also wir wissen, es sind Gene da und die haben mit der Erkrankung was zu tun. Und andererseits wissen wir, wir haben Umweltrisikofaktoren, ein Thema, was hier im Mittelpunkt steht. Und ganz wichtig, diese beiden Faktoren interagieren miteinander. Das, was ich als Individuum mitbekommen habe, genetisch beispielsweise, interagiert mit meinen Umwelteinflüssen und erzeugt dadurch das Erkrankungsrisiko. Und eine Strategie, die wir uns am ZI widmen, ist, solche Faktoren zu nehmen und zu fragen, wie funktionieren die auf der Ebene des Gehirns beispielsweise? Was ist anders im Gehirn von jemand, der einen genetischen Risikofaktor für eine psychische Erkrankung steht? Was führt dazu, dass das Erkrankungsrisiko steigt? Was ist anders im Organismus von jemand, der einem Umweltfaktor ausgesetzt worden ist? Das ist also ein Stück weit der Plan für heute. Ich zeige Ihnen erstmal eine Gen-Umwelt-Interaktion und dann würden wir uns auf diese Umweltfaktoren vor diesem Hintergrund spezifischer fokussieren. Gen-Umwelt-Interaktionen sind wichtig. Das ist ein Quasi-Experiment, das meine Frau und ich immer durchgeführt haben. Zwei einstmals identische Teddybären, die wir einem Paar eineiger Zwillinge geschenkt haben. Insofern war also alles genetisch identisch. Nur die eine hat ihren Teddybär sehr gemocht, viel bespielt. Die andere hat ihn links liegen lassen. Jetzt also der Phänotyp dieser beiden Bären ein Weihnachtsfest später doch deutlich unterschiedlich, eben als Ausdruck der Tatsache, dass Gene nicht alles sind, auch individuelle Faktoren, sondern dass die Umweltfaktoren hier doch eine wesentliche Rolle spielen. Das ist ein Gen, das ich Ihnen als Beispiel dafür nur illustrativ vorstellen möchte. Das ist das Gen für den Serotonin-Transporter, ein Protein, das Psychiater gut kennen, weil es das Protein ist, an dem viele unserer Antidepressiva, wie beispielsweise das Fluoxetin, Prozac für die Amerikaner, dran binden. Dieses Gen sitzt auf Chromosom 17, wie hier gezeigt, hat eine komplizierte Feinstruktur, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Ich möchte hier nur auf die Tatsache hinweisen, dass es bei allen von uns hier eine genetische Variation gibt. Etwa ein Drittel von uns haben auf einer der beiden Kopien dieses Gens, wir haben zwei Kopien, weil es zwei Kopien des Chromosoms 17 gibt, die sogenannte Kurzvariante, die andere die Langvariante. Das führt dazu, dass man dann entweder zwei Kurzvarianten, eine Kurz- und eine Langvariante oder zwei Langvarianten haben kann, und das führt dazu, dass also kurz gesagt in der Kurzversion deutlich weniger von diesem Protein gemacht wird, als in der langen Variante gemacht wird. Jetzt können Sie fragen, gut, was hat das für Relevanz für die seelische Gesundheit? Das kam im Wesentlichen in 1997, 98 durch Forschung von Klaus-Peter Lesch damals am NIMH heraus, der nämlich fand, dass die Kurzallelträger deutlich persönlichkeitsbezogen ängstlicher sind. Die haben größere Sorgen, wenn sie mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, gehen damit schlechter um. Wir nennen solche Persönlichkeitsvariablen auch Neurotizismus, ne? Also ein bisschen Woody Allen, wenn Sie sich daran erinnern. Dieses Konstrukt ist damit gemeint, diese persönlichkeitsbezogene Ängstlichkeit ist bei Kurzallelträgern höher. Das ist nun wiederum interessant, wenn man sich für Depressionen interessiert, denn wir wissen seit vielen Jahren, dass Leute, die persönlichkeitsbezogen stärker ängstlich sind, deutlich höheres Risiko haben, an Depressionen zu erkranken. Und zwar als eine Trait, das bleibt stabil. Sie sind vor der Depression schon ängstlicher und sie bleiben es auch nach der Depression. Was also dann die Frage nahelegte, ob Träger dieser genetischen Variante vielleicht auch ein erhöhtes Risiko für Depressionen haben können. Und die Antwort darauf ist ja, aber auf eine sehr interessante Art und Weise. Das ist eine berühmte Studie aus Neuseeland, eine longitudinale Studie, bei der im Prinzip Folgendes rauskam. Es ist richtig, dass im Schnitt die Kurzallelträger ein höheres Risiko für Depressionen haben. Das gilt aber nur, wenn sie gleichzeitig in erheblichem Maße negativen Umwelterfahrungen ausgesetzt waren. Also hier mal als Beispiel der Kindesmissbrauch. Probanden, die sowas nicht erlebt hatten, hatten überhaupt keinen genetischen Effekt. Probanden, die als Kinder schwer misshandelt wurden, da sieht man diesen genetischen Effekt sehr deutlich, und es sind dann die Kurzallelträger, die das erhöhte Risiko haben. Das galt nicht nur für Menschen, die so schwere Traumen lange zurück hatten. Das galt auch, wenn man mal fragte, was ist denn so im letzten Jahr alles Negatives passiert, sogenannte Live-Events, und das aufaddiert hat. Da sieht man, wenn wenig passiert ist, dann gibt es eigentlich keinen genetischen Unterschied. Aber wenn im letzten Jahr viele negative Dinge passiert sind, dann sieht man diesen genetischen Unterschied kommen, und es sind wieder die Kurzallelträger, die ein erhöhtes Risiko haben. So müssen wir uns eine Gen-Umwelt-Interaktion oder einen genetischen Effekt in der Psychiatrie vorstellen, also nicht du hast diese genetische Variante Pech gehabt, du wirst irgendwann deterministisch gedacht bestimmt depressiv oder an einer Psychose erkranken. So funktioniert es sicherlich nicht, aber schon in der Weise, dass diese genetische Variante anscheinend die Fähigkeit, sich mit negativen Umwelterfahrungen auseinanderzusetzen, beeinträchtigt. Und die Frage, Sie erinnern sich, nach unserem Plan ist zu fragen, wie funktioniert das, warum, wie kommen wir von einer Variante, die was mit Serotonin zu tun hat, zu diesem Effekt. Der erste Anhaltspunkt dafür kam von der Studie von Ahmad Hariri damals in unserem Labor im NIMH, der zeigte, dass eine bestimmte Struktur tief im Gehirn, der Mandelkern, die Amygdala, bei Trägern dieser Kurzallelform stärker auf Drohreize reagierte. Um zu erklären, warum das relevant ist, muss man sich die Amygdala angucken. Die Amygdala, der Mandelkern, hier nochmal rot gezeichnet, ist eine komplexe Struktur, aber eine Sache, die die Amygdala sicherlich macht, ist, als ein Gefahrensensor zu agieren. Wie man es hier in diesem Cartoon sieht, wenn man was Gefährliches sieht, hat die Amygdala in diesem Bild grün gezeichnet, einen präferenziellen Zugriff auf diese visuelle Information und feuert dann, aktiviert dann und löst dadurch eine Stressreaktion aus und die Verhaltensfolgen, die das hat, also die sogenannte Fright or Flight Reaction, also man setzt sich mit dieser Bedrohung auseinander, man läuft weg oder man kämpft. Und ein Korrelat dieser Reaktion ist Angst. Und es ist lange bekannt, dass die persönlichkeitsbezogene Ängstlichkeit und in der Nachfolge die Depression etwas mit einer Übererregbarkeit der Amygdala zu tun haben. Vor diesem theoretischen Hintergrund war dieser Befund von Amat Hariri, dass die Kurzallelträger in der Tat eine Übererregbarkeit der Amygdala für diese Drohreize hatten. Dann mechanistischer Hinweis, dass in der Tat über die zentrale Region für die Ängstlichkeit dieser genetische Effekt vermittelt wurde. Die Frage, die sich daran aber unmittelbar anschloss, ist, warum reagiert die Amygdala in dieser Weise? Ich habe ja schon erwähnt, die Amygdala ist eine relativ komplizierte Struktur und es stellt sich heraus, hier jetzt einige Arbeiten unserer Gruppe zusammenfassend, inzwischen aber denke ich durchaus auch allgemein bestätigt, dass wir hier ein Problem der Regulation der Amygdala vor uns haben. Die Amygdala, dieser Gefahrensensor hier nochmal in einem Bild auf das Gehirn von der Mitte her zur Seite dargestellt, ist von dieser Struktur, die Sie hier oben rot-blau sehen, das ist eine Struktur, die wir das Cingulum nennen, Gyrus cinguli, der Gürtel genannt, weil er hier gürtelförmig sich hier um den Balken des Gehirns herumlegt, reguliert. Wir haben hier einen Rückkopplungskreislauf, eine negative Rückkopplung. Die Amygdala sendet Informationen in das Cingulum hemmt die Amygdala. Das ist wirklich ein sehr einfacher Hirnschaltkreis bei Tieren, monosynaptisch. Also es ist tatsächlich eine Nervenzelle, die das macht und eine Nervenzelle, die dann hier mit dieser redet und die dann hier zurückkommt. Nun wissen wir, was dieser Kreislauf macht. Dieser Kreislauf ist wesentlich für einen Zustand, den wir Extinktion nennen. Das Verlernen negativer Umweltassoziationen. Also ich lerne eine Assoziation zwischen Umwelt und einer Kontingenz, einer Folge. Also beispielsweise ich gehe zum Zahnarzt, der Zahnarzt tut mir weh, dann lerne ich mich zu beunruhigen, wenn ich den Zahnarzt kommen sehe. Das ist das Erlernen einer negativen Kontingenz, dann, wenn ich dann anfange, mir die Zähne zu putzen, die nächsten 10 Male tut mir der Zahnarzt nichts, dann verlerne ich diese negative Assoziation wieder. Und dieses Verlernen der negativen Assoziation, das passiv wirkt, das wirkt einfach so, als würde man diese Gedächtnisspur einfach nicht gebrauchen und sie würde von selber sozusagen weggehen, ist in Wirklichkeit ein hochgradig aktiver Prozess, der von diesem Regelkreislauf geleistet wird. Also wenn man beispielsweise beim Tier diese oder diese Verbindung kappt, dann können die Mäuse noch negative Assoziationen erlernen, aber sie können sie nicht mehr verlernen. Das heißt, dieser Rückkopplungskreislauf und die Integrität dieses Kreislaufs ist entscheidend wichtig für die Extinktion und ist dadurch ein plausibler Mechanismus für Gen-Umwelt-Interaktionen. Denn wenn Sie sich erinnern, je mehr negative Erfahrungen wir in der Umwelt haben, umso mehr von diesen Negativassoziationen haben wir, umso wichtiger ist es also, dass das System diese negativen Assoziationen wieder zu verlernen, also runter zu regulieren, wenn sie nicht mehr wichtig sind, umso wichtiger ist diese Integrität. Was daraus dann die Hypothese ableitet, dass möglicherweise bei den Trägern dieser Risikogen Variante dieser Rückkopplungskreislauf gestört sein sollte. Und genau so ist es. Wir finden bei den Trägern der Langform, der Nichtrisikoform, diesen Rückkopplungskreislauf schön verdrahtet. Und wir finden bei den Trägern der Kurzform, insbesondere den afferenten Schenkel, also die Information, die die Amygdala in das Cingulum sendet, stark vermindert. Und wir können das auch auf der molekularbiologischen Ebene genau verstehen, denn es ist genau dieses Areal, in dem die meisten von diesen Serotonintransportern sitzen, insbesondere während der Hirnentwicklung. Wir haben hier also tatsächlich einen mechanistischen Weg, wenn Sie wollen, zum Molekül, zur beobachteten Gen-Umwelt-Interaktion. Mit dieser Information im Rücken möchte ich Ihnen jetzt ein paar Ergebnisse berichten aus einem Forschungsprogramm, das wir am ZI durchführen, gefördert im Moment im Wesentlichen von der Europäischen Union, in der wir uns angucken die Mechanismen von Umweltrisikofaktoren psychischer Störungen, wobei wir hier insbesondere Umweltrisikofaktoren von Psychosen im Blick haben, aber wie Sie sehen werden, ist das durchaus breiter relevant. Und ich sage Ihnen gleich noch ein paar einzelne Dinge zu diesen Umweltrisikofaktoren. Ich will aber vorher noch mal sagen, dass unsere Arbeitshypothese ist, dass diese Umweltfaktoren etwas zu tun haben können mit spezifischen Formen von sozialen Stress. Also Sie erinnern sich an die Bedeutung der sozialen Interaktionen fürs Überlebensrisiko überhaupt, die in spezifischer Weise dann wiederum auf die Hirnverarbeitung einwirken. Das ist unsere Arbeitshypothese. Sie kann auch falsch sein, aber davon gehen wir beim Design unserer Experimente aus. Ich fange mal an mit dem sozialen Status. Damit haben wir auch historisch angefangen, weil wir dachten, das ist eine gute soziale Risikokomponente, sich anzugucken, denn sozialer Status ist im Tierreich ubiquitär. Also praktisch alle Tiere, die irgendeine Form von Sozialleben haben, das sind 90% aller Spezies, haben soziale Hierarchien. Und daraus folgt, dass es mit Sicherheit einen Hirnmechanismus für das Extrahieren von Statusinformationen geben muss, weil Sie sicher davon ausgehen können, dass jetzt nicht ein Zebrafischchen sich hinsetzt mit Theory of Mind oder ähnlich elaborierten humanspezifischen Methoden versucht herauszufinden, ob es einen höheren oder niedrigen Hirnstatus hat als das Zebrafischchen neben ihm. Zweitens ist sozialer Status ganz eindeutig mit dem Erkrankungs- und auch dem Sterberisiko nicht nur psychischer, sondern überhaupt vieler Erkrankungen verknüpft. Hier ein Ausschnitt, den ich mal aus der hochreputierten Wissenschaftszeitschrift Welt am Sonntag ausgeschnitten habe. Die Daten sind aber absolut solide. Reiche Männer werden älter. Also hier sehen wir einfach mal Überleben in Abhängigkeit vom Einkommen. Die Linkspartei hat, glaube ich, vor 4 Monaten mal die Bundesregierung aufgefordert, was dagegen zu tun, dass Hartz-IV-Empfänger kürzer leben. Das muss die Bundesregierung sicherlich insofern tun, als sie versucht, mehr Menschen aus der Armut zu heben. Aber dieser Aspekt, dass ärmere Leute kürzer leben, ist ein sehr, sehr robuster Befund, den wir überall finden. Und er hat, wenn man mal aus der Armut raus ist, eigentlich auch gar nichts mehr zu tun mit dem Einkommen, mit dem Geld selber, nicht mit dem Zugriff auf Gesundheitsfürsorge, hat was zu tun mit dem Status. Sozioökonomischer Status, wie wir auch häufig sagen, Geld ist einer, Bildung der andere, der wesentlichen Indikatoren von Status in unserer Gesellschaft. Es gibt schöne Studien, wie beispielsweise die Whitehall-Studie in England, wo jetzt Geld gar nicht so eine Rolle spielt, aber das war im Prinzip britische Regierungsbeamte, die gar nicht so unähnlich wie bei uns, wenn sie keinen groben Fehler machen, halt taktmäßig durch die Tarifstufen weiter befördert werden. Und da kann man sehen, dass also je höher man kommt, umso länger lebt man da, relativ monoton. Das heißt also, wir haben hier einen erheblichen Einfluss von sozialen Status aufs Überleben. Man kann das für ganz viele körperliche und auch psychische Erkrankungen nachvollziehen. Und es gibt nochmal einen spannenden Aspekt, der was mit der Stabilität dieser Hierarchie zu tun hat. Es gibt unheimlich stabile Primatenhierarchien. Wenn Sie in so einer, also denken Sie an diese britischen Regierungsbeamten, wenn Sie in so einer Hierarchie oben sind, der Alpha-Affe, dann haben Sie das längste Überleben, den geringsten Stress, weil alle Interaktionen, die Sie haben, im Prinzip validierend sind. Primatenbeispiel wären beispielsweise weibliche Bonobos. Und es gibt aber auch instabile Primatenhierarchien. Vielleicht fällt Ihnen da ja ein Beispiel aus dem eigenen Umfeld ein. In so einer instabilen Hierarchie ist es dann so, dass die Alpha-Position die stressreichste ist. Im Prinzip, weil jeden Tag der Beta- und der Gamma-Affe kommen und versuchen, einen vom Sockel zu schubsen. Man hat da also viel, viel Ärger. Man hat das vor, das ist jetzt hier 6 Monate mal schöne Arbeit in Science, wo man mal in den Fäzes von Affen geguckt hat im Regenwald und tatsächlich fand, je höher die Position, desto mehr Cortison, also mehr von diesem Stresshormon war da drin. Wir wissen also, instabile Hierarchien, insbesondere dann, wenn man den Status zu verlieren droht, sind diejenigen, auf die wir gucken müssen, wenn uns das Gesundheitsrisiko interessiert. Frage jetzt wieder, wie funktioniert das? Also wie funktioniert die Verarbeitung von Status im menschlichen Gehirn? Dazu haben wir folgendes Experiment durchgeführt. Das ist jetzt ein FMRT-Experiment. Das heißt, die Leute liegen in einem Kernspintomographen, wie Sie ihn auch kennen, aus der Klinik, nur in einem anderen Modus, der es uns erlaubt, die Hirnfunktion oder genauer gesagt die Hirndurchblutung als Korrelat der Hirnfunktion dabei zu messen. Die Probanden im Scanner spielen ein Belohnungsspiel. In dem Fall folgendes, Sie sehen auf diesem blauen Kreis hier in der Mitte, irgendwann wird dieser Kreis grün. Wenn das geschieht, müssen Sie rasch einen Knopf drücken. Wenn Sie das innerhalb einer bestimmten kurz bemessenen Zeitspanne schaffen, kriegen Sie 1 Euro. Am Ende des Experiments können Sie alle diese Euro mit nach Hause nehmen. Das ist also die Entlohnung für das Experiment. Die Probanden sind also hoch motiviert, gut darauf zu achten, dass sie diesen Knopf auch immer rechtzeitig drücken. So, nun sagen wir den Probanden, mit ihnen zusammenspielen 2 weitere Spieler. Wir gucken mal, wie gut sie sind. Wir testen sie mal, testen die Reaktionszeit und kommen zurück und sagen, sie sind so in der Mitte. Wir geben ihnen mal 2 Sterne. Ein weiterer Proband, der spielt, ist deutlich schneller als sie. Der kriegt 3 Sterne und ein anderer ist eine ganze Ecke langsamer als sie. Der kriegt 1 Stern. Für den Fall, dass es sie interessiert, zeigen wir ihnen nicht nur, wie sie spielen, sondern wir zeigen ihnen auch mal, wie die anderen spielen. Aber ignorieren Sie das bitte, denn ob Sie Geld kriegen oder nicht, hängt nur von Ihrer eigenen Leistung ab. Sie spielen nicht gegeneinander, aber vielleicht interessiert Sie ja und gelegentlich zeigen wir Ihnen auch mal, wo Sie da so stehen. Das heißt, wir haben hier eine Pseudo-Hierarchie eingeführt mit diesen albernen Sternchen-Symbolen und wollen jetzt gucken, ob diese Pseudo-Hierarchie einen Einfluss auf die Hirnverarbeitung hat. Jetzt tut sich natürlich unheimlich viel im Gehirn, wenn ich jetzt warte darauf, diesen Knopf zu drücken, wenn ich ihn drücke, wenn ich gucke, ob ich Geld kriege, wenn ich gucke, wo ich hier stehe. Ganz, ganz viele komplexe Prozesse spielen sich im Gehirn ab. Die ignorieren wir in erster Linie mal. Was wir einfach nur machen, wir zeigen am Anfang immer ein Bild von dem, mit der jetzt gespielt wird. Der hat 3 Sterne, der hat 1 Stern. Und fragen in diesem Moment, wenn ich nur jemanden sehe, der über mir oder unter mir steht, 3 Sterne oder 1 Sterne, habe ich dafür ein differenzielles Hirnsignal? Vielleicht ja auch nicht, denn wie gesagt, die Hierarchie war nicht handlungsrelevant. Wir haben den Probanden gesagt, sie sollen das ignorieren. Die kannten diese Leute nicht, hatten nie vorher oder nachher mit ihnen gesprochen. Diese Leute gab es nicht, müssen wir jetzt im Nachhinein gestehen. Das konnten wir deswegen nicht machen, weil wir wissen aus Verhaltensdaten, dass aus solchen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Kleidung sehr, sehr rasch und automatisch Statusinformationen extrahiert werden. Wir haben es also im Prinzip so gemacht, wir haben den Probanden am Tag vorher fotografiert und dann noch 2 Leute gesucht, fotografiert, die praktisch genauso waren wie der Proband, gleiche Rasse, Alter, Kleidung und so weiter, für diese Faktoren zu kontrollieren. Also die Frage jetzt, gibt es einen Effekt für einen sozial höherstehenden, für einen 3-Sterne-Spieler im menschlichen Gehirn? Die Antwort, es gibt einen gigantischen Hirneffekt für sozial höherstehende. Das ganze visuelle Aufmerksamkeitssystem ist aktiviert, das Belohnungs- und Bedeutungssystem ist aktiviert, Aspekte der kognitiven Kontrolle sind aktiviert, eine massive Aktivierung, die im Wesentlichen sowas bedeutet wie Verschiebung von Aufmerksamkeitsressourcen für einen sozial höherstehenden. Nächste Frage, wie ist es mit einem sozial unter einem Stehenden, wie ist es mit einem 1-Sterne-Spieler, welche Areale sind da mehr aktiv? Die Antwort darauf auch hundertprozentig eindeutig, überhaupt keine. Ja, also auch wenn man den Regler ganz runter, es gibt kein einziges Areal im menschlichen Gehirn, das stärker aktiviert für einen sozial unter einem Stehenden. Sehr klare Antwort, die eigentlich bedeutet, dass soziale Hierarchien biologisch so abgebildet sind, dass unter Aspekten, wo man seine Aufmerksamkeit teilen wird, die Aufmerksamkeit präferenziell auf den Höherstehenden gerichtet wird. Und das können wir in der Tat im Verhalten dann auch so nachhalten. So scheint das also zu funktionieren. Gut, jetzt zurück zur Frage des Krankheitsrisikos. Das war ja jetzt eine stabile Hierarchie. Jetzt haben wir das Experiment nochmal gemacht mit anderen Leuten und denen haben wir gesagt, sie sind 2 Sterne, aber wissen Sie, wenn sie richtig gut sind, sind es vielleicht am Ende 3 Sterne, wenn sie ganz furchtbar daneben hauen, auch 1 Stern und haben dann die Leute durch diese hierarchischen Positionen durchgeführt, also die Hierarchie destabilisiert. Wenn wir das machen, sehen wir wieder denselben Effekt für sozial Höherstehende, wieder keine Areale für sozial Niederstehende. Jetzt finden wir aber auch Hirnareale, die ausschließlich für die instabilen Hierarchien, insbesondere für den drohenden Verlust einer hierarchisch höherstehenden Position relevant waren. Das sind die dann, nach dem, was ich sagte, die fürs Erkrankungsrisiko besonders relevant sind. Und das sind genau dieselben Areale, die ich Ihnen gerade gezeigt habe für dieses genetische Risiko. Das ist wieder die Amygdala, hier jetzt in einem anderen Schnitt dargestellt. Und diese Region, Sie sehen sich hier in der Mitte so ein bisschen rot scheinen, das Zingulum in der Mitte des Gehirns, das die Amygdala reguliert. Wir können in der Tat von der Aktivität der Amygdala vorhersagen, wie wichtig ist ihm eigentlich diese alberne Pseudohierarchie. Manche Leute, und ich würde sie für die gesünderen halten, ist das egal, ob sie 3 Sterne oder 1 Stern oder was haben, die haben dann auch keine Amygdala-Aktivitäten. Denen, die das ganz wichtig ist, die haben dann eine ganz, ganz hohe Aktivität dieses zentralen Sensors für negative Emotionen. Gut, zweites Beispiel, Stadt und Land. Viele, denen ich das erzähle, sind sehr überrascht, dass es große Unterschiede in der Häufigkeit psychiatrischer Störungen zwischen Stadt und Land gibt. Deswegen habe ich Ihnen hier mal ein paar deutsche Daten mitgebracht. Wenn Sie scharfe Augen haben, können Sie das sehen. Also hier ist beispielsweise Depression nochmal, große Stadt, 15% der Bevölkerung, plattes Land, 9%, ja, Angsterkrankungen. Wo sind sie? Hier, große Stadt 16, fast 17%, plattes Land 12%. Also sind dann doch sehr erhebliche Unterschiede, so in der Größenordnung von 30, 40, 50%. Nicht alle Erkrankungen sind zwischen Stadt und Land unterschiedlich. Beispielsweise getrunken, wenn Sie das interessiert, wird überall in relativ gleichem Ausmaß, zumindest dann, wenn es krankheitswertig wird. Also hier doch ein deutlicher Stadt-Land-Gradient. Und eine Sache, die uns besonders interessiert und nochmal viel dramatischer ist, ist der Effekt der Stadtgeburt auf die Häufigkeit von Psychosen. Jemand, der in einer großen Stadt geboren ist, hat ein rund 250-300% erhöhtes Risiko, einer Schizophrenie zu leiden. Das ist wirklich ein dramatischer Befund. Man hat mal ausgerechnet, wenn alle Leute unter extrem ländlichen Bedingungen geboren würden, das ist ja auch ein weihnachtlicher Danke, wenn man so will, dann gäbe es 30-35% weniger Patienten mit Schizophrenie. Das ist ein doch deutlicher Effekt, den wir hier sehen. Und interessant ist nochmal, wenn Sie hier mal drauf gucken auf diese Grafiken, auf die linke Spalte, da sehen Sie hier links aufgetragen dieses schon sehr stark erhöhte Risiko der Stadtgeburt für jemanden, der kein genetisches Risiko sonst hat für die Schizophrenie. Aber wenn Sie in der Stadt geboren worden sind und Sie haben ein erhöhtes genetisches Risiko für Schizophrenie, also beispielsweise sind einer Ihrer Geschwister hat eine Schizophrenie, dann haben Sie als ein Angehöriger ersten Grades ein 10-fach erhöhtes Risiko schon mal, ja, dann multiplizieren sich diese beiden Risikofaktoren. Dann kommen sowas aus 12, 16, 18-fache Risiko. Wenn wir sowas sehen, multiplikatives Risiko, dann denken wir häufig auch, dass diese Faktoren sich über ähnliche Risikowege bewegen, dass wir also ein ähnliches System betroffen haben können. Die Frage ist also, was ist das System, das was mit der Stadt zu tun haben könnte? Ich sagte ja, die Hypothese ist Stress. Das machen wir hier so. Das ist eine Variante des sogenannten Trierer Social Stress Test, durchaus ein unangenehmes Experiment, in dem wir Sie bitten, Kopfrechenaufgaben zu machen, und zwar rasch und präzise. Und dann sorgen wir dafür, dass Sie damit aber Schwierigkeiten haben, diese Kopfrechenaufgaben sind vom Computer so gemacht, dass wenn Sie eine richtig machen, dann kommt die nächste schneller und ist die nächste schwerer. Also Sie sind viel schlechter, als Sie sich das eigentlich gedacht haben. Und hier sehen Sie so ein Leistungsmesser. Da sehen Sie, wie gut die Leute normalerweise bei uns im Labor sind. Während Sie das machen, sehen Sie, dass Sie also mit die Allerschlechtesten sind, die das je gemacht haben, das Experiment im Zentralinstitut. Und zwischendurch setzen wir noch einen drauf und melden uns per Mikrofon und sagen Sie mal, wir haben so den Eindruck, dass Sie mit diesen Kopfrechenaufgaben gewisse Schwierigkeiten haben. Wir wollten Ihnen nur sagen, diese Experimente sind sehr aufwendig, und wenn Sie vielleicht beim nächsten Durchgang versuchen, ungefähr ein Viertel korrekt zu kriegen, dann können wir die Daten noch verwenden. Vielen Dank. Das heißt also, das ist eine sehr gut validierte Form von sozial-evaluativen Stress. Hier geht es nicht um Kopfrechenaufgaben, sondern hier geht es darum, dass Sie das Gefühl haben, Sie versagen, und die Autoritätspersonen im weißen Kittel missbilligen das. Und das klappt wunderbar. Das ist das Stresshormon Cortison. Na, sehen, wie hoch das geht unter diesem Experiment. Und wir können dann, weil wir das wieder im Scanner machen, uns dann das Gehirn unter dieser Stressaufgabe angucken. Wir sehen natürlich viele Hirnareale, die stärker aktiv sind, wenn ich gestresst bin, verglichen mit einer Bedingung, wo ich nicht gestresst bin, aber trotzdem Kopfrechenaufgaben machen muss. Unsere Frage ist jetzt aber eine spezifische. Wir fragen, ist unter diesen Arealen Gibt es da welche, die was mit dem Stadtleben zu tun haben, der Lebenswelt Stadt? Das wäre relevant für Depressionen. Oder gibt es welche, die was zu tun haben mit der Stadtgeburt? Und die wären dann besonders interessant für die Schizophrenie. Und die Antwort auf beide Fragen ist eindeutig ja. Es gibt genau eine Hirnregion, die was zu tun hat in unseren Händen mit der Stadtgeburt. Und das ist das Amygdala wieder. Ja, also das Amygdala, plattes Land. Das sind meistens Leute aus dem Odenwald, Schriesheim, Mannheim. Ja, also ganz, ganz klare, lineare Korrelation. Hier nochmal repliziert an einem unabhängigen Sample. Ganz klare Korrelation. Wieder ist die Amygdala hyperaktiv bei Städtern. Und das passt dann natürlich genau zu dem, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, zu diesen Daten, die zeigen, dass Angsterkrankungen und Depressionen die Erkrankungsgruppe, die bei Städtern häufiger sind. Ja? Und interessanterweise auch Gewaltverbrechen. Also wenn Sie sich diese Zahlen mal angucken, ich habe hier mal Zahlen aus den USA und Deutschland gezeigt. Gewaltverbrechen sind viel häufiger in der Stadt als auf dem Land. Anders als andere Verbrechen übrigens. Und dass dieser Effekt bleibt bestehen, wenn Sie die Dichte rausrechnen. Und wir wissen, dass diese Amygdala-Aktivierung nicht nur was zu tun hat mit Angst, also mit Fright, sondern auch mit Fight. Ja, also auch der anders gerichteten Reaktion mit einem Bedrohung umzugehen. Und wir wissen, dass eine überreaktive Amygdala auch bei Formen der Gewaltausübung durchaus impliziert worden ist. Gewalt ist für sich kein psychiatrischer Phänotyp, aber nur mal zum drüber nachdenken. Zweite Frage, wie ist es mit der Stadtgeburt? Das wäre dann wiederum interessant für die Schizophrenie. Und auch hier eine eindeutige Antwort. Die Stadtgeburt hat wiederum einen spezifischen Einfluss auf genau diese Region des Zingulums, also diesem regulatorischen Areal. Und hier sehen wir eine Störung dieses Areals, je länger man in der frühen Kindheit in der Stadt aufgewachsen ist. Wir sehen also wieder genau diesen selben Regelkreis, den ich Ihnen jetzt schon von verschiedenen Facetten gezeigt habe. Und wir können auch zeigen, dass wiederum auch dieser Regelkreis durch die Stadtgeburt gestört worden ist. Nun, als letztes Beispiel Migration. Migration ist wichtiges und zunehmendes Phänomen. Es gibt, fand ich ganz interessant, als ich mich gelesen, über 500 Millionen Migranten in der Welt inzwischen. Das wird geschätzt, dass auch über 750 Millionen Migranten, definiert als Leute, die nicht in dem Land leben, in dem sie geboren worden sind, ansteigen im Jahre 2050. Es ist die Migration ja, obwohl sie natürlich meistens, leider ja nicht immer, aber meistens aus persönlichem Interesse, also weil man sich mehr verspricht in dem Land, in das man migriert, durchgeführt wird, ein stressreicher Vorgang, man muss sich entscheiden zu migrieren, dann der ganze Aspekt, in ein anderes Land zu gehen, ist stressreich und dann das Leben im Land. Es ist insofern vielleicht erstaunlich, dass es überhaupt nur eine Erkrankung gibt, sei sie somatisch oder psychiatrisch, die klar was mit der Migration zu tun hat, und das ist die Schizophrenie. Die Schizophrenie ist bei ganz, ganz vielen Studien über ganz viele Länder, unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig von wer migriert, wohin, um wiederum einen Faktor von 200-250% erhöht. Also ähnliche Größenordnung, wie wir das bei der Stadtgeburt auch sehen. Und interessanterweise ist die Risikoerhöhung genauso groß bei Zweitgenerationsmigranten. Also bei Kindern von Migranten ist wiederum diese 200-250% auch überall auf der Welt, wo man guckt, was ja für sich schon klar zeigt, das zeigt aber auch die Untersuchung aller anderen Faktoren, dass wir es hier mit einem Postmigrationsphänomen zu tun haben. Das kann nichts zu tun haben mit Prämigration oder Migrationsstress, den haben die Zweitgenerationsmigranten ja nie gehabt, sondern das hat was damit zu tun, dass man in einer Kultur lebt, die in einer bestimmten Form nicht die eigene ist oder der man sich nicht ausreichend identifiziert. Die Mechanismen aber wiederum unklar. Hier also ein erstes Experiment von uns, wiederum unter Verwendung dieses Stressparadigmas. Und was wir sehen, ist wiederum genau, also wenn Sie können das eigentlich übereinanderlegen, genau diese Hirnregion als einzige hyperaktiv bei Zweitgenerationsmigranten verglichen mit Nichtmigranten. Diese Region des Zingulums, diese regulatorische Region. Wir es hier also das dritte Mal sehen bei einem validierten erhöhten Risikofaktor für Psychosen. Bei Migranten, anders als bei Städtern, da komme ich gleich nochmal drauf, gibt es mehr Daten, was denn für psychologische Mechanismen da eine Rolle spielen können. Aus dieser Studie weiß man, dass eigentlich der höchste Prädiktor für das Entwickeln der Psychose etwas ist, dass man wahrgenommene Diskriminierung gegen die eigene Gruppe nennt. Also wenn ich jemanden frage, haben Sie das Gefühl, dass türkische Migranten in Deutschland unfair oder schlecht behandelt werden? Leute, die auf so eine Frage sehr stark bejahend antworten, die haben ein erhöhtes Risiko für Psychosen. Anders als Leute, die frage, haben Sie das Gefühl, dass Sie schlecht behandelt werden? Also es geht jetzt nicht um die wahrgenommene Diskriminierung der eigenen Person, sondern der ethnischen Gruppe. Und wenn wir diese Frage stellen, wahrgenommene Diskriminierung der ethnischen Gruppe, bei unseren Probanden erklären wir dadurch im Prinzip die ganze Varianz genau in diesem Hirnareal dort und in einem Hirnareal, das wiederum stark reguliert wird von dem Zingulum, das ist das sogenannte ventrale Striatum. Das ist eine zentrale Region, die wir mit Psychosen in Verbindung bringen. Ja, insofern sehen wir also schon, denken wir, dieses Arbeitsprogramm ist noch lange nicht am Ende, aber wir sehen hier einen übereinstimmenden Einfluss auf ein System der Gen-Umwelt-Interaktion durch verschiedene Aspekte der Lebenswelt. Die Frage, die sie uns jetzt umtreibt, ist, was sind jetzt eigentlich die Ursachen? Also wenn Sie jetzt mal diese Forschung zusammenfassen, dann habe ich Ihnen Daten gezeigt, die in der Tat nahelegen, dass sozialer Stress Hirnareale betrifft, die wir mit den Erkrankungen in Verbindung bringen können, die von diesen Umweltfaktoren betroffen sind. Das heißt, zusammengenommen, wir haben eigentlich Evidenz dafür, dass sozialer Stress und seine Verarbeitung der Mechanismus ist, der diese Erkrankung manifestiert. Was wir aber ja eigentlich wissen wollen jetzt als nächstes ist, welche Aspekte der Lebenswelten haben diesen Einfluss und wie kommt es, dass gerade diese Aspekte, gerade diese Hirnregionen betreffen. Das ist ein Arbeitsprogramm, das uns gerade beschäftigt. Wenn Sie, nehmen wir mal das Beispiel Stadt, auf so eine Stadt von oben gucken, dann können das ja ganz viele Faktoren sein. Es kann die sozialen Faktoren sein, die ich gerade in den Blick genommen habe. Es können auch so Sachen sein wie Grünflächen oder es könnten so Sachen sein wie Lärm oder wenn Sie wollen Toxine, Blei oder Lichtverschmutzung. Es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die sich in der Stadt und auf dem Land unterscheiden. Wie kommen wir da dahinter? Hierfür beginnen wir Anfang nächsten Jahres mit Förderung des Landes eine größere Studie mit folgendem Konzept. Wir haben mit Kollegen aus Heidelberg, das Geoscience Institute, Professor Zipf, die machen uns Karten von Aspekten der Lebenswelt, die uns interessieren. Die machen uns beispielsweise Karten des sozioökonomischen Status, Häuserpreise, Bildung, sowas. Die machen uns auch Karten von Lärm, Karten von Grünflächen und so weiter. Dann gibt es ein Gerät, das wir, das Kollegen des KIT, des Karlsruhe Institute of Technology, für uns gebaut haben. Im Prinzip sowas wie ein Smartphone on Steroids. Das es ermöglicht, Leute auf diesen Karten zu verfolgen. Das ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht hatte. Ich dachte, das geht einfach über GPS. Ist es aber nicht. Da gehört noch eine ganze Menge Ingenieurskunst dazu, um Leute auf diesen Karten gut zu verfolgen. Wir wissen jetzt also, wo diese Leute sind und können dann basierend auf der geografischen Situation, also beispielsweise jemand ist gerade im Park oder wir sehen den morgens sich rasch über die A5 bewegen und dann hält er an, also kommt von seiner morgendlichen Fahrt zur Arbeit, dann können wir dieses Gerät antriggern, es piepst und man kann dann Fragen stellen, so wie geht es Ihnen, Stimmung, wie ist der wahrgenommene Stresslevel, auch die Kognition abfragen, wir machen dann so einfache Aufgaben, da geht es um Aufmerksamkeit oder Arbeitsgedächtnis oder sowas. Und dann bringen wir die Leute in ZI, in unseren MRT, machen dieses Experiment und messen diesen Effekt auf die Hirnaktivierung. Und dann fassen wir über verschiedene Verfahren einerseits diese Daten zusammen. Wir färben sozusagen, wenn ich das mal so grob sagen darf, die Karten an mit den Trajektorien dieser Personen auf diesen Karten und schauen dann, welche dieser Aspekte der Karten haben einen Einfluss auf die Hirnaktivierung. Ein Weg, um herauszufinden, welche Aspekte der Lebenswelten relevant sind für die Entwicklung der psychischen Störungen. Der andere Aspekt ist, wir nehmen auch unsere Hirnaktivierungskarten und die Kollegen aus Heidelberg Möglichkeit, machen uns daraus eine Karte. Wir haben dann eine Karte von Amygdala-Aktivierung in der Metropolregion und wir können dann fragen mit Methoden der sogenannten Spatial Similarity Statistics, welche anderen Karten, die wir haben oder welche Kombination von Karten sieht dem am ähnlichsten. Also es gibt zwei Wege, sich dieser Frage zu nähern, welche Aspekte der Stadtlebenswelt sind denn jetzt eigentlich relevant. Die Zeitschrift Nature hat im letzten Monat darüber, das ist, glaube ich, jetzt schon vorletzten Monat, darüber ein Editorial geschrieben, unsere Studie mal dargestellt und da auch so ein paar Bilder gemacht, wo dann hier, das ist so, wie Nature sich Mannheim vorstellt und hier sehen wir einen, der ist annoyed, hier sehen wir einen, der ist lonely und hier ist einer in der Nähe eines Baums, dem geht es gut. So ähnlich soll diese Studie dann laufen. Wir schätzen mal 5 Jahre, wir wollen erstmal 1200 Probanden dort einschließen. Wir wollen das auch mit einem anderen großen Projekt, was jetzt so losläuft, der sogenannten nationalen Gesundheitskohorte, in der 200.000 Deutsche untersucht werden und für das Zentralinstitut hier für die Region Südwest das Rekrutierungszentrum darstellt, auch verkoppeln. Unsere Hypothese inzwischen ist die, dass Stress nicht nur das ist, sozialer Stress, was diese Erkrankung manifestiert am Beginn der zum Manifestierungsalter beim Erwachsenen. Also wir denken, dass Stress zu bestimmten Phasen der Hirnentwicklung, insbesondere, und das haben Sie ja gesehen in epidemiologischen Daten, rund um die Geburt, wenn Sie an diese ganzen Daten zur Stadtumgebung denken, dann aber auch, das habe ich jetzt hier nicht so dargestellt, ist aber wichtig, in der Pubertät, in der Adoleszenz, kausal sein können. Es gibt hier Befunde, die zeigen, dass wenn ich ein Tier stresse zu diesen Zeiten, dass dann genau in den beiden Hirnarealen Amygdala und Cingulum, frontaler Cortex, andauernde Veränderungen in diesen Arealen auslösen kann und deswegen haben wir wiederum mit der Unterstützung des Landes beginnen wir ebenso parallel mit dieser Untersuchung, die ich Ihnen gerade zeigte, eine Entwicklungskohorte, in der wir vom dritten Trimenon, also von der Spätschwangerschaft hin bis zum 21. Lebensjahr uns eine Gruppe von 1500 Menschen der Region ansehen werden und gucken, wie Stressoren zu diesem Zeitpunkt über welche Mechanismen einen Einfluss auf die Hirnentwicklung haben und hoffen, dass dann perspektivisch hin zu einem Sonderforschungsbereich zu diesem Thema zu entwickeln. Ich will Sie nicht ganz ohne einen positiven Aspekt entlassen. Ich hatte Ihnen ja am Anfang die Daten gezeigt, je größer das soziale Netzwerk ist, umso besser das Überleben. Das kann man auch genau auf diesen Hirnkreislauf abbilden. Das ist eine Untersuchung nicht von uns, sondern von einer Gruppe aus San Diego gezeigt hat, je mehr Freunde man hat, umso größer ist genau die Amygdala und diese Region des präfrontalen Cortex, das Cingulum. Also Sie können sozusagen diese Region durch Freundschaft trainieren. Ich bin dann verschiedentlich interviewt worden und habe allen gesagt, das geht aber bestimmt nur für richtige Freundschaften, das geht nicht für sowas wie Facebook-Freunde. Und wie es nun mal so ist, ich bin unmittelbar widerlegt worden. Also diese Untersuchung aus London kam jetzt letztes Jahr raus, hat gezeigt, dass genau dieselben Hirnareale auch auf Facebook-Freunde reagieren. Also wenn Ihre Arbeitsbelastung es Ihnen nicht mehr ermöglicht, tatsächliche Freundschaften zu pflegen, dann können Sie sich vielleicht wenigstens noch mal einloggen. Ganz zum Schluss, in den letzten 2 Minuten, noch ein therapeutischer Ausblick. Ja, wir haben einen präventiven Ausblick diskutiert, wenn wir verstehen, welche Aspekte der Stadtlebenswelt relevant sind für psychische Störungen, können wir dadurch die Stadt potenziell ändern. Das ist aus unserer Sicht eine sehr wichtige Perspektive, die wir vielleicht gleich noch mal diskutieren können. Wir können aber auch aus dem Verständnis der Hirnkreisläufe direkt therapeutische Optionen entwickeln. Eine Gruppe von Molekülen, die uns am ZI besonders interessiert, sind die sogenannten prosozialen Neuropeptide. Sie haben vielleicht den Begriff Liebeshormone auch schon mal gehört in der Presse. Das sind 2 Hormone, Oxytocin und Vasopressin, genannt, die bei allen Säugetieren, also und in Vorläuferform sogar bei allen Wirbeltieren, also über eine unglaublich lange Zeit der Evolution, die Mediatoren prosozialen Verhaltens sind. Also beispielsweise, wann immer eine Bindung Mutter-Kind entsteht, ist immer Oxytocin der Mediator dieser Bindung. Und wir können diese Proteine auch therapeutisch geben, die kann man Patienten applizieren. Und insofern ist spannend, wie sie wirken. Und ich fasse jetzt mal hier in diesem Cartoon eine ganze Menge von Arbeit der Gruppe zusammen. Im Prinzip zeigt sich, dass diese prosozialen Hormone genau auf diesen Kreislauf Amygdala Zingulum wirken. Wir können durch eine Gabe des Hormons Oxytocin spezifisch die Amygdala regulieren, wir können sie dämpfen, dieser Hyperaktivierung auf soziale Gefahrenreize runterregulieren. Wir können durch die Gabe des anderen Hormons Vasopressin spezifisch, ich weiß, ob Sie es da hinten sehen können, hier so in Blau, das verschwindet dann unter dem Hormon spezifisch, diese Region des Zingulums regulieren. Und wir kennen auch genetische Varianten, die mit den Rezeptoren für diese Moleküle zu tun haben. Die haben was zu tun, interessanterweise, mit Autismus. Das macht Sinn, weil Autismus vielleicht die psychiatrische Störung ist, bei der die tiefgreifendste Störung des Soziallebens gefunden wird. Und diese Autismusvarianten haben dann wiederum modifizierenden Einfluss auf die Amygdala, jetzt hier im Beispiel der Hirnrezeptoren für Vasopressin, oder das Zingulum hier im Beispiel der Hirnrezeptoren für Oxytocin. Wir haben hier also einen molekularen Zugang auf dieses System für Gen-Umwelt-Interaktionen Einfluss zu nehmen. Und wir kennen häufige genetische Varianten, die es uns ermöglichen, zum gewissen Ausmaß dieses vorherzusagen. Und wir denken, dass wir durch solche Verfahren auch besondere neue Chancen für die Psychotherapie haben. Sie wissen, Psychotherapie und Pharmakotherapie sind wesentliche Wirkfaktoren der Therapie seelischer Störungen. Wir machen normalerweise in verschiedenen Kombinationen beides. Was wir aber noch nicht so richtig in den Blick genommen haben, ist, wie können wir diese beiden Wirkmechanismen sinnvoll so verschränken, dass sie für den Patienten optimal sind. Dafür gibt es aus bestimmten Gründen, die wir diskutieren können, wenn Sie wollen, noch sehr wenig Forschung. Wir denken hier, dass beispielsweise, um mal ein Beispiel rauszubringen, das Hormon Oxytocin verstärkt das Vertrauen. Das ist eine der wesentlichen Effekte, die es hat. Und wir wissen, dass Vertrauen zum Therapeuten wesentlicher, unspezifischer Wirkmechanismus für Psychotherapie ist. Wenn ich meinem Therapeuten nicht vertraue, dann habe ich keinen Effekt der Psychotherapie. Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum wir bestimmte Patientengruppen, die aufgrund ihrer Erkrankung halt Vertrauen nie erzeugen können, Autismus wieder als ein extremes Beispiel, auch manche Formen von Persönlichkeitsstörung, schlecht erreichen durch die Psychotherapie. Die Idee ist hier, durch die Gabe dieses Oxytocin-Agonisten systematisch diesen Aspekt der Psychotherapie zu verstärken. Das heißt also, mit der Gabe diese Zeit zu nutzen, um dort eine psychotherapeutische Intervention durchzuführen und damit einen multiplikativen Effekt abzuholen. Wir finden diese Forschung spannend. Wir sind nicht allein mit dieser Ansicht. Die Zeitschrift Nature hat diese Dekade eröffnet. Das ist das erste Paper von Nature im Jahr 2010 mit diesem Artikel A Decade for Psychiatric Disorders. Und was sie dort eigentlich gesagt haben, ist, wir hatten ja The Decade of the Brain, manche von Ihnen werden sich erinnern, und das war sehr vergnüglich. Viele Forschungsgelder sind geflossen, viele Erkenntnisse über das Gehirn sind gewonnen worden. Aber jetzt, sagt Nature, ist die Dekade, in der wir diese Erkenntnisse zur Charakterisierung der Mechanismen von Gehirnfunktion verwenden sollten, um sie zu überführen in die Therapie schwerer psychiatrischer Störungen sowie der Schizophrenie. Das fasst, denke ich, das Arbeitsprogramm des ZI ganz gut zusammen. Das ist nur meine eigene kleine Arbeitsgruppe von den insgesamt inzwischen 1150 Mitarbeitern des ZI, also nur als Ausschnitt. Danke den Drittmittelgebern dieser Forschung und den Erstautoren dieser Forschung und ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören heute Morgen. Thank you.